Deutschlandfunk. Lesezeit.
Am Mikrofon Jan Drees heute mit einer Sendung, die zurückschaut auf die Tage der deutschsprachigen Literatur des vergangenen Jahres mit Alexandru Bulutz, unserem noch amtierenden Deutschlandfunkpreisträger. Und dies als erste Vorausschau auf das kommende Bachmann-Wettlesen im österreichischen Klagenfurt, das während unserer Sendung gerade mit einer Abendveranstaltung und der obligatorischen Rede zur Literatur eröffnet wird. Wie immer begleiten wir die Veranstaltung mit drei Sendungen aus dem ORF-Studio und nicht nur der Bachmann-Preis wird dann vergeben, sondern auch wieder der Deutschlandfunkpreis dotiert mit 12.500 Euro. Ich bin verbunden mit Alexandru Bulutz via Köln-Berlin. Ich grüße Sie.
Guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
Wir führen an diesem Tag eine noch junge Tradition fort. Bereits im vergangenen Jahr wurde Dana Vohwinkel am Vorabend der Bachmann-Tage hier in der Lesezeit vorgestellt und im Büchermarkt. Und ebenso wie Frau Vohwinkel, die Deutschlandfunkpreisträgerin 2021, haben auch Sie exklusiv für uns eine Erzählung geschrieben, die wir im Anschluss an unser Gespräch hören werden. Nun ist ein Jahr vergangen, seit Sie den Deutschlandfunkpreis in Klagenfurt erhalten haben. Hat dieser Preisgewinn Ihrer literarischen Arbeit einen besonderen Auftrieb gegeben? Wie also ist es mit Ihnen und der Literatur in den vergangenen 12 Monaten weitergegangen?
Das ist eine gute Frage. Ich bin zunächst wieder zu den Gedichten gegangen und weiter Poesie geschrieben, wobei man sich das nicht mehr ganz so leicht machen kann mit der Genre-Einteilung bei mir. Man kann von diesen Texten behaupten, sie haben einen epischen Drang oder sind Prosagedichte. Das heißt, ich mache diese Differenzierung gar nicht mehr so stark. Aber natürlich wird gerade seitens meines Verlages Schöffling erwartet, dass ich jetzt ein größeres Prosastück schreibe, am besten einen Roman. Wann der entstehen wird, das ist noch ungewiss, vielleicht nach Erscheinen des nächsten Gedichtbandes. Was seitdem passiert ist, nun, ich bin natürlich weiterhin dankbar, dass man mich so erfunden hat, sozusagen in Klagenfurt, als auch Prosaschreiber. Ich bin sehr dankbar Insa Wilke. Sie hat mit ziemlicher Genauigkeit und Wucht das Potenzial gezeigt, das ich bisweilen zeigen kann. Und überhaupt möchte ich die Relevanz und Bedeutung und Wichtigkeit der Literaturkritik hervorheben. Leute wie Mara Delius, Michael Widerstein, eben Insa Wilke, die zeigen, wie wichtig die Vermittlung von Literatur ist. Die Konsequenzen für mich waren durch den Gewinn dieses zweiten Preises, des Deutschlandfunkpreises, dass meine Veranstaltungen zugenommen haben. Das heißt, ich wurde öfter als zuvor zu Veranstaltungen eingeladen und ich konnte meine Zeugnisse präsentieren. Das kann natürlich auch hinderlich sein beim Schaffen von Literatur, verlangsamt dich, reißt dich aus deiner Konzentration. Nach so einem Jahr wünscht man sich natürlich so eine Schreibklausur, ein sich zurückziehen aus dem Betrieb für einen Monat, um schlicht zur Ruhe zu kommen, zu sich zu kommen und weiterzumachen.
Eine Einladung zu den Tagen der deutschsprachigen Literatur ist für die Lesenden immer ein Ereignis. Die Einladung selbst ist bereits eine Auszeichnung. Nehmen Sie uns mal mit hinter die Kulissen. Wie erinnern Sie Ihre Zeit in Klagenfurt und was hat Sie möglicherweise während dieser Tage in Klagenfurt überrascht damals?
Für mich war es das Paradies. Es ist auch am Wasser gelegen, am Wörthersee. Das Wetter spielte mit. Es ist eine Art Blase, würde ich sagen, in der ich mich sehr gerne aufgehalten habe. Ich muss das natürlich nicht ein zweites Mal mitmachen, aber das ist in meiner Erinnerung wohl behalten. Ich wurde gut umsorgt. Es war natürlich auch stressig, muss ich sagen. Als ich dann auf die Bühne ging, befand ich mich im Grunde in einer Art Trance. Es ging nur noch um mich und den vorzulesenden Text und das war auch gut so. Es hat sehr gut geklappt. Ich wurde gerade für die Vortragsweise damals gelobt, zunächst von Via Kaiser. Und danach, ich war am Donnerstag dran, danach hatte ich die Muße, mir das Ganze aus der Distanz anzuschauen. Wie sind die anderen so? Wie lesen sie? Wie schneiden sie ab? Wie werden sie beurteilt? Und dann kam am 26. Juni, ausgerechnet an meinem Geburtstag, ich wurde 35, zur Preisverleihung. Und nun, natürlich hatte ich in meinem Kopf die Presseschau der Woche und wie man von außen die Bewerber einschätzte, ihre Chancen einschätzte. Natürlich wäre ich enttäuscht gewesen, hätte ich am Ende keinen Preis bekommen. Und dann kam es eben zu diesem zweiten Preis und ich ließ mich auf der Bühne auch zu einer spontanen Dankesrede hinreißen an die Jury, die ich, wie meine erste Antwort soeben zeigte, unterschreibe, weiterhin unterschreibe. Die Literaturkritik ist sehr wichtig und das zeigt alljährlich dieser ganz wundervolle Preis in Klagenfurt.
Von Muttern und Muttersmüttern heißt die Erzählung, die Sie gleich lesen werden. In welche Welt nehmen Sie unsere Hörerinnen und Hörer dann mit?
Das ist eine längst untergegangene Welt. Diese Welt gibt es so nicht mehr und ich versuche sie wiederherzustellen. Es ist eine Welt in der Beuge der rumänischen Karpaten, im Karpatenbogen, die ich miterlebt habe. Und dort waren auch Männer natürlich, aber es waren die Mütter, die mich am meisten in dieser Zeit dort in den Bergen geprägt haben. Es ist der Versuch einer Wiederherstellung des Paradieses, die natürlich nicht funktionieren wird. Aber ich hoffe, dass in diesem gescheiterten Versuch sich auch das poetische Potenzial zeigen wird, einer solchen unwiderruflich, unwiederbringlich verlorenen Welt.
Vielen Dank, Alexandro Bulutz. Und wir hören nun von Ihnen gelesen und geschrieben die Geschichte von Muttern und Mutters Müttern. Bitte sehr.
Das Gehöft gibt es noch. Die an Bodenschätzen und verlassenen Bergwerken reiche Region ist eingelassen in einem Talkessel. Dort haben sich mehrere Städte und Gemeinden eingerichtet über Hunderte und Aberjahrhunderte von Jahren. Die Kreisstraße meandert durch die Gemeinde und hält, wenn du von der Nationalstraße auf sie abbiegst, auf die Nachbarsgemeinde zu, die fast den gleichen Namen trägt wie die Hauptstadt des Landes. Von der Kreisstraße einen Hügel hinauf zum Nonnenkloster Heiliger Dreifaltigkeit, für dessen Errichtung Leute aus dem Motzenland und dem Kreischgebiet gespendet haben. Weder den Speisesaal betreten, noch das Kerzenhaus mit der sehenswerten Wandmalerei, in dem Gläubige lange, dünne Kerzen anzünden. Einzig das kleine, dunkle Stundenholz aus dem Hof länger betrachtet, dann wieder zurück den Hügel zur Kreisstraße. Von der Kreisstraße einen Hügel hinauf zum Friedhof, in dessen Erde unter anderem Gaftia und Petrus mit ihren Leichensteinen, die nach oben hin Lazaruskreuze werden, sowie Maika mit ihrem vorläufigen Grabkreuz, einem einfachen Passionskreuz aus Holz. Es stand am Grab eines anderen, wurde dort vermutlich mit einem Kreuz aus Stein oder Metall ersetzt und wird hier nun wiederverwendet. Auf dem Längsbalken in weißer Schrift die verwischten, aber erkennbaren Lebensdaten des anderen. Zweifach der Querbalken, ein neuer über dem alten und zwischen ihnen, nehme ich an, der verwischte, aber erkennbare Name des anderen. Eingezwängt auf dem neuen Querbalken, wo nur Maikas bürgerlicher Name stehen müsste, nun auch die Gleichung ihrer Lebensdaten. Ein gutes Jahrhundert, das auch gut gewesen, trotz allem. Dann wieder zurück den Hügel zur Kreisstraße. Auf der Kreisstraße in Richtung Nachbarsgemeinde, dann von der Kreisstraße den Abzweig nach rechts auf den unasphaltierten Weg, stromauf bis zum Gehöft aus dem Winkel der schrägen, himmelwärts geöffnete Arme. In sich eingesackt ganze Teile wie Scheune und Stall und des Hauses kleiner Anbau, in dem einst das Bett mit der Strohmatratze. Weg wohin die Balkenbrücke über den Bach, das Weidevieh, das über sie schritt, längst ungenützt der Brunnen, verloren die Weite, die Lichtungen hatten für das Kind und dann in der Erinnerung. Bald durchasphaltiert der ins Nirgends des Waldes noch nur führende Weg. Man wolle ihn bis in die nächste Stadt verlängern. Wieder zurück zur Kreisstraße. Sehen Sie, der Heuweg trennte ein fast autarkes Leben vom Rest der Welt. Und wie bezeichnend, der kartografierende Wagen des Kartendienstes eines großen Online-Giganten wagt es bis heute nicht, den doch befahrbaren Heuweg zu befahren und das, was vom archaischen Leben übrig blieb, in Momentaufnahmen einzufangen und sichtbar zu machen für den fremden Blick der Neugierigen. Als im Jahr 2012 in der prallen Oktobersonne die Möglichkeit bestand, auf ihn abzubiegen, machte er Halt, ausgerechnet vor dem Paradies. Vor meinem Paradies, sollte ich präzisieren, beim eingehegten weißen Hausschwein. Sehen Sie, dieses Schwein ist der Unschlagbare, der Unschlachtbare, der unsterbliche Türhüter. Sehen Sie, ich muss mich selber berichtigen, der Heuweg trennte dies und das und er tut es bis heute. Alles gibt es noch, nur Urgroßmutter gibt es nicht mehr. Sehen Sie über den Heuweg in Urgroßmutters Welt. Sehen Sie, über den Heuweg in Urgroßmutters Welt kann ich mich noch so sehr zurückwünschen, den doch befahrbaren Heuweg kann ich noch so oft befahren. An dem gleichen für wild aufgestellten Salzstein, an dem ich einst leckte, kann ich noch so oft weiter lecken, bis zu seiner Auflösung. Das Paradies bleibt mir verschlossen. Keiner war in der Lage, über den eigenen Tellerrand zu schauen, jeder war der Mittelpunkt seines Hungers. Mit ihren Sensen glichen die Mäder Schulzirkeln, ihre Standbeine waren Kreismittelpunkte, die Nadeln, mit denen sie sich auf Erden fixierten. Die Längen der Sensenbäume, deren Klingen sich stählern durchs Frühsommergras zirkelten, waren die Kreisradien. Sehen Sie, die Sichtverhältnisse des Glücks waren auf ein Minimum reduziert, die Welt war eine Scheibe, die Blitze und Donner, die von außen auf sie einschlugen, Gotteszeichen und der Aberglaube, der dabei entstand, poetisch groß. Ja, eine Scheibe war die Welt mit dem Radius einer Blechschüssel oder eines Sensenbaums oder des leinenen Kreises, den Urgroßmutters schwarzer Rock auf dem Boden bildete, wenn sie sommers aus heiterem Himmel inmitten des Hofes, wo sie soeben harten, trockenen Mais abgerebelt hatte, sich hinhockte und wild pinkelte. Sehen Sie, sie trug sommers keine Unterwäsche unterm Rock. Sehen Sie das Unverschämte, vorkopernikanische und hündisch sein Revier markierende Glück? Wir befanden uns in einer Diesigkeit und Dösigkeit des Glücks sondergleichen. Wir waren ganz dizzy vor Glück. Wieder so blindwütig glücklich, so glückswütig blind sein. Vergiftet vom süßlich schmeckenden Holzrauch, der aus dem Ofen heraufstieg, wussten wir im Glück noch nichts von unserem Glück. Das Paradies, in das von der Kreisstraße der gefährliche Heuweg hineinführte. Dem Stiefurgroßvater, der gar nicht mein Stiefurgroßvater gewesen sein soll, wie Mutter im Nachhinein erzählt, der aber mein Stiefurgroßvater bleibt, wurde er zum Verhängnis. Er stürzte, wohl sturzbetrunken, vom Heuweg in den tiefen Abhang zum Bach hinunter und ertrank in niedrigstem Wasser. Seitdem ein Holzkreuz an der Unglücksstelle. Ich habe ihn einmal dabei erwischt, wie er im Morgengrauen sich in die Scheune stahl und eine Glucke ein Ei stahl. Seltsamer Satz. Die arme Glucke. Was für ein Unglück. Und doch auch was für ein Glück im Unglück, dass die Glucke nicht mitbekam, wie Stiefurgroßvater den rohen Glibber aus der Eierschale trank. Das tat ich für sie. Und was tue ich mit diesem Erinnerungsspan? Wahrscheinlich stärkte er sich für die Arbeit des Tages, für das anstehende Sensen der Schräger hinterm Haus gemeinsam mit den anderen Männern aus der winzigen Gemeinde. Sehen Sie sich das einmal an, diese von der Gunst des Augenblicks verführte Welt. Mein Stiefurgroßvater, der, wie Mutter im Nachhinein erzählt, gar nicht mein Stiefurgroßvater gewesen sein soll, hat Urgroßmutter einmal derart zur Weißglut gebracht, dass sie im vollen Ernst sagte, wir gehen uns jetzt im Wald erhängen, an einem Baum. Einen Hügel weiter war alles vergessen, weiß Gott, was wir stattdessen gemacht haben, vielleicht Wildbeeren gepflückt und verspeist. Die sonderbaren Gesichter auf dem Gehöft und in dessen Umkreis, samt und sonders zerfurcht und ledrig, Acker und Sonne. Nehmen wir Gaftia. Wir reden von einer Zeit, in der sich Geldnot stufenweise daran zeigte, ob du dir die Zigaretten als ganzes Päckchen leisten konntest oder nur einzeln. Und welche Art Päckchen, das Teure aus Pappe, das Wiederverschließbare oder das aus Papier. Gavdia lebte ein Stück weiter oben und war ständig auf der Suche nach Stummeln, Filterloser. Hatte sie genug beisammen, tat sie die mit Spucke zusammen zu ganzen Zigaretten. Aus der Nähe eines tausend und eine Nacht langen Hochgebirges, das einer berühmten Zigarettenmarke den Namen gab, berühmt für Filterlose und die Hirschkrone auf dem Päckchen. Auch Vater hat sie geraucht, häufig während seines großen Geschäfts. Der Mischgeruch, der dabei entstand, nun ja. 2010 war es dann Schluss, nach fast 80 Jahren. Nicht mit Vater, denn der lebt ja noch und raucht bis heute, sondern mit der Zigarettenmarke. Doch der Mischgeruch hat sich mir in der Nase festgesetzt. Ich glaube, für immer. Urgroßmutter muss schon immer ein zerfurchtes Antlitz gehabt haben. Anders ist es nicht mehr vorstellbar. Ich bin ihr zum ersten Mal begegnet, da war sie Mitte 70. Es gibt unveränderlich wirkende Menschen. Die körperlichen Veränderungen eines Menschen werden unmerklicher für das bloße Auge, wenn er erst in einem höheren Alter in dessen Blickfeld rückt. Die der Urgroßeltern sind unmerklicher als die der Großeltern unmerklicher als die der Eltern. Das Gesicht von Florin, der auf dem Gehöft aufwuchs und etwa gleich alt ist wie ich, kann ich mir gar nicht ins Gedächtnis rufen. Dabei habe ich genauso viel Zeit mit ihm verbracht wie mit ihr, der Urgroßmutter, die wir Maika nannten. Ja, mehr noch, ich hatte viel mehr zu tun gehabt mit ihm als mit ihr, denn er war mein Spielkamerad. Wenn ich die Schulferien und Wochenenden auf dem Gehöft zusammennehme, komme ich auf ein halbes Jahr. In dieser Zeit hätte sich mir doch auch Florins Gesicht einprägen müssen. Doch Florin wuchs nicht an meiner Seite auf und ist auch nicht jünger als ich, bot kaum Kontraste für mich in jenen Jahren in den 90ern, als ich meine Schulferien und Wochenenden auf dem Gehöft verlebte. Wir waren zu sehr bei den Sachen, zu vertieft in unserem Spielen und Werkeln mit den Requisiten, um uns häufig genug ins Gesicht zu schauen, um zu erkennen, dass die Gesichter nichts zu erkennen gaben, weil sie nicht zerfurcht waren. Jetzt erscheint mir Florins Gesicht so, als sei es zensiert, als seien seine Augen von einem schwarzen Streifen verdeckt. Die Furchen in ihrem Antlitz wären perfekte Rinnen gewesen für winzige Tränen, die von ihnen um die Mundwinkel herum abgeführt worden wären zum Unterkiefer, von dem sie sich abgelöst hätten, ohne ihren typischen Salzgeschmack auf den Lippen zu hinterlassen, um vielleicht auf einem Wildkraut zu landen, dessen Strukturen sie zur Erde hin abgeführt hätten. Doch ich habe sie nie weinend erlebt, weder vor Freude noch vor Schmerz noch vor irgendetwas anderem. Und ich meine zu wissen, warum sie nie geweint hat, nach jedem Ereignis, das Grund zu Freude bot oder Schmerz oder etwas anderem, und bei dem sie nicht selbst einging, und sie ging ein ganzes Jahrhundert an Ereignissen lang nicht ein, winkte schon das praktische Leben, dessen sie sich pflichtbewusst annahm, ohne mit der Wimper zu zucken, ob der Tränen, die dabei hätten vergossen werden können. Was sind Tränen? Es ist nicht das Ereignis selbst, das Grund zu diesem bietet oder jenem, sondern seine seelische Reflexion, seine Durchdringung durch Körper und Geist. Es gab auf dem Gehöft keine Zeit für seelische Reflexionen. Die Rituale der Totentrauer ersetzten die Trauer um die Toten. Und die fanden nicht im Alltag statt, nicht auf dem Gehöft, sondern auf dem Friedhof an der Kreisstraße an bestimmten Tagen im Jahr. Auf dem Gehöft litt nie jemand. Dafür gab es keine Zeit. Dafür gab es den Hunger, denn die Tiere und die anderen Tiere, die Menschen, hatten und der gestillt werden musste. Dafür gab es Arbeitsteilungen unter ihnen, keine feststehenden, jeder war alles. Jede Furche in ihrem Antlitz stand für eine dieser vielen Tätigkeiten, die sie bis in ihren 90ern tagtäglich ausübte. Erst in ihren 90ern ließ sie sich zum eigentlichen Ruhen nieder. Wenn sie nicht im Bett neben dem Holzofen lag, dann saß sie auf der Bettkante oder ging die paar Schritte an ihrem Stock zur Haustür, um auf der Schwelle Frischluft zu atmen. Der gestrickte bunte Bettüberwurf verdeckte zwei Daunenkissen am Kopfende und eine Daunendecke, die sie selbst hergestellt hat. Wie es sich anfühlt, in eine Daunendecke eingewickelt zu sein, erfuhr ich auf dem Gehöft. Die Federkieler der Daunen drangen jede Nacht durch die Decke und den Schlafanzug und pieksten meine Haut an, als würde der, der sie geschärft hat, auf meine Haut schreiben wollen. Als ich sie zum letzten Mal besuchte, lag sie im Bett. Ich nahm zum ersten Mal ihre ergrauten und drahtigen Haare wahr. Ihr dunkelblaues Kopftuch lag in Griffweite auf einem Stuhl. Ich fing an, ihre nackten, fast ein Jahrhundert alten Füße zu massieren. Was ich dabei empfand, ihre Füße in den Händen zu halten und deren Geschwollenheit zu ertasten und ihnen ein einziges Mal in meinem Leben eine Wohltat zu erweisen, löschte die Erinnerung an die Worte, die gesprochen wurde, wenn überhaupt gesprochen wurde. Im Nachhinein muss ich an die Fußwaschung denken, an Van Goghs Schuhe und daran, dass sie ging, soweit ihre Füße trugen, und sie trugen weit. Ich habe nichts Gegenständliches von ihr behalten, bis auf den Artikel, der zu ihrem 100. Geburtstag in der Lokalzeitung erschien. Hätte ich wenigstens ihr Kopftuch oder ihren Gehstock. Ich denke auch an eine Kindheitserinnerung meiner Großmutter, eine der wenigen, die sie mir überhaupt erzählt hat. Eines Tages kündigte ihr Vater, mein Urgroßvater also, an, vom Gehöft ins nächste Dorf zu laufen und ihr und ihren zwei jüngeren Geschwistern ein. Ich finde keine Übersetzung dafür. Es hatte sich um ein Brot gehandelt, ein flaches, rundes, ungesäuertes, in heißer Asche gebackenes Brot, gewöhnlich aus Maismehl, um etwas bei Kindern Begehrtes. Ihnen diese Köstlichkeit zu holen, war also seine Ankündigung, ins nächste Dorf zum Backwarenladen und zurück mit dem essbaren Etwas. Die Kinder, außer sich vor Freude, nötigten ihn geradezu, jetzt endlich loszulaufen. An Abschied war nicht zu denken. Er lief los und kehrte niemals mehr zurück. Von weit ab vom Schuss war er direkt ins Gefecht gelaufen, in den Krieg gezogen, dort geblieben. Woher ich komme? Von Muttern, natürlich, und Muttersmüttern, wenn ich recht sehe, aus der Produktion textilen Materials und der Kleidung aus ihm, ein uralter Webstuhl an Maikas Fenster, von der Sonne gedunkelt sein Holzgerüst, rostige Nähmaschinen zu Hause bei Muttern und Muttersmuttern, anfangs mit Pedalantrieb, wenn ich mich nicht täusche, und überall Faden und Nadel und Fingerhüte mit Grübchen für emsige Däumlinge. Das führt zu weit, doch ich muss sagen, ich hätte sie gebraucht, als sich die Fingerbeeren der rechten Hand aneinanderpressten und des Safts entledigten für Lehrers Lineal. Mein Verlangen liegt tief in meinem Inneren, und ich ahne, es läge auch dann dort, wenn es nie von irgendeiner Äußerlichkeit berührt würde. Dass ich Kreise um mich ziehe, bedeutet vielleicht nur, dass ich mein Verlangen einzukreisen und freizumachen versuche von den Akzidenzien, die es anschwellen lassen. Einzukreisen und zuzuschnüren, auf das am Ende etwas bleibe, irgendetwas, meinetwegen eine Grundtraurigkeit, also eine Traurigkeit ohne äußerlichen Grund, aber dafür grundlegend, für die Stärke der Erschütterungen, die bestimmte Äußerlichkeiten in mir auslösen. Einzukreisen, zuzuschnüren und zu ersticken, auf das am Ende nichts bleibe, aber auch gar nichts von der Grundtraurigkeit und dem, in dem sie wütet. Nein, ich kann niemandem daherkommen mit einem Begriff wie Akzidenz. Das würde wie wirres Zeug klingen. Ich muss in einer anderen Sprache verdeutlichen, dass Lebensläufe eine Grundtraurigkeit verstärken, aber nicht abschwellen lassen können. Dass eine Grundtraurigkeit folglich ohne Biografie ist.
Das war Alexandru Bulut, Deutschlandfunk-Preisträger des vergangenen Jahres, mit seiner exklusiv für uns verfassten Erzählung von Muttern und Muttersmüttern. Eine Sendung kurz vor den 47. Tagen der deutschsprachigen Literatur im österreichischen Klagenfurt, die ab morgen stattfinden werden. Am Sonntag werden dann die Preise vergeben, darunter auch der Deutschlandfunkpreis des Jahres 2023. Wir sind vor Ort und senden ab 16.10 Uhr an den Wettbewerbstagen aus dem ORF-Studio Klagenfurt. Hier geht es nun weiter mit den Querköpfen. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.